Ich habe, wie Alex das gerade schon gesagt hat, die letzten 2 Monate mit einem entzündeten Kiefernerv zugebracht. Das ist sehr unangenehm. Ich empfehle die Nachahmung nicht. Genauso wie Heike jetzt guckt, so habe ich mich gefühlt. Erstens reagiert das Ding extrem empfindlich, was dazu führt, dass ich dann auch empfindlich bin. Und zweitens lähmt so eine Entzündung ja auch. Und dazu kamen dann noch diverse Schmerztabletten, ein Antibiotikum und so weiter. Keine gute Zeit. Ich war fester Überzeugung, in der Zeit, bis das wieder heile ist, ruhen alle Aufgaben. Also kein Kindergottesdienst, keine Predigten, keine Gartengestaltung für wen auch immer und so weiter. Alles ruht, damit das erstmal fertig werden kann. So. Mittendrin fragte Wolfgang mich, ob ich vielleicht eine Predigt übernehmen wollen würde, am 13. oder am 20., also heute oder letzten Sonntag. Und dann habe ich lieber erstmal gar nicht geantwortet. Nach und nach haben alle anderen Leute abgesagt, die er auch gefragt hatte. Und dann habe ich gedacht, naja, kannst ja mal gucken, wenn die Tageslosung irgendwie ansprechend ist oder so. Und die Tageslosung, ich weiß gar nicht, warum ich danach geguckt habe, aber die Tageslosung ist glücklich das Volk, dessen Gott der Herr ist und dass er sich zu seinem Eigentum erwählt hat. Das ist die Tageslosung von heute, Psalm 33, Vers 12. Und ja, da habe ich dann ganz spontan einfach mal zugesagt, weil spontan gefragt zu werden, ob ich spontan im Kultschock predigen möchte, Heimspiel, ja, das ist das, was ich eigentlich immer machen will. So, und danach hat es dann also keine Sekunde gedauert, bis ich Wolfgang zugesagt hatte. Und genau, es gibt, die Alex liest gleich den ganzen Psalm mal vor, den 33er. Und wer das mitlesen möchte, ist schwierig, weil ich den Text nämlich aus der 84er Luther und der Hoffnung für alle und der Neues Leben Übersetzung und meinem eigenen Textverständnis zusammengebaut habe. Aber dafür gibt es ja zum Glück noch die Folien, die dann da gleich zu sehen sein werden. Da könnt ihr dann mitlesen. Genau, da kommt die Alex. Da kommt die Maus.
Ja. Das war serbokroatisch. Nee. So. Der Herr regiert. Jubelt über den Herrn, alle, die ihr zu ihm gehört. Lobt ihn, ihr Aufrichtigen, denn das ist eure schönste Aufgabe. Preist den Herrn auf dem Klavier und spielt für ihn auf der elfsaitigen Gitarre. Singt ihm ein neues Lied und jubelt ihm zu. Haut rein, alle sollen es hören. Denn was der Herr sagt, das meint er auch so. Und auf das, was er tut, kannst du dich verlassen. Er liebt Recht und Gerechtigkeit. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Güte. Nur ein Wort sprach er, und der Himmel wurde geschaffen. Sonne, Mond und Sterne entstanden, als er es befahl. Das Wasser am Himmel hat er in Wolken gefasst und die Ozeane in riesigen Becken gesammelt. Die ganze Welt soll den Herrn achten. Alle Bewohner der Erde sollen ihn ehren. Denn seinem Wort gehorchen die Elemente, er hat die Erde geschaffen in seinem Wort. Der Herr macht die Vorhaben der Völker zunichte und vereitelt ihre Pläne. Doch was er sich vorgenommen hat, das tut er. Seine Pläne sind gültig für alle Zeit. Glücklich ist das Volk, dessen Gott der Herr ist und das er sich zu seinem Eigentum erwählt hat. Der Herr schaut vom Himmel herab und sieht alle Menschen. Von seinem Thron aus sieht er jeden Einzelnen. Er hat ihre Herzen gemacht und weiß um alles, was sie tun. Ein Herrscher siegt nicht durch die Größe seines Heeres. Kein Soldat kehrt heil aus der Schlacht zurück, nur weil er so stark ist. Selbst ein Pferd kann dir nicht den Sieg verschaffen. Mit all seiner Kraft kann es dir nicht helfen. Der Herr aber beschützt alle, die ihm gehorchen und auf seine Gnade vertrauen. Er bewahrt sie vor dem Tod und hält sie in der Hungersnot am Leben. Wir setzen unsere Hoffnung auf den Herrn. Er steht uns bei. Ja, er beschützt uns. Er erfüllt unsere Herzen mit Freude. Wir vertrauen ihm, dem heiligen Gott. Herr, lass uns deine Liebe sehen. Wir hoffen doch auf dich.
Dankeschön. Ja, schöne Texte, und das gilt natürlich auch für Bibeltexte. Es schließen sich einem manchmal besser, wenn man die erst zerpflückt und dann wieder zusammensetzt, angereichert mit den eigenen Gefühlen und Erinnerungen. Deswegen mache ich das jetzt auch. Kann ich bitte die erste Folie nochmal haben? Ja. Jubelt über den Herrn, alle, die ihr zu ihm gehört. Lobt ihn, ihr Aufrichtigen, denn das ist eure schönste Aufgabe. Preist den Herrn auf dem Klavier und spielt für ihn auf der elfsaitigen Gitarre. Singt ihm ein neues Lied und jubelt ihm zu. Haut rein, alle sollen es hören. Sozusagen, ladet doch mal die All-Star-Kulturklubi-Band ein. Denn was der Herr sagt, das meint er auch so. Und auf das, was er tut, kannst du dich verlassen. Er liebt Recht und Gerechtigkeit. Ist das da eigentlich noch drauf? Bei mir sind die nämlich leider anders formatiert. Das ist ein bisschen schwierig jetzt. Versuch mal, dich auf einen zu verlassen, der es mit Recht und Gerechtigkeit nicht so genau nimmt. Du wirst feststellen, dass du dann verlassen bist, wenn es drauf ankommt. Aber Gott liebt Recht und Gerechtigkeit. Das kommt immer wieder in der Bibel vor. Du kannst dich auf ihn verlassen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Güte. Diese Güte ist mittlerweile eine feste Größe in meinem Leben. Das wird mir bewusster, je älter ich werde. Ich bin ja zurzeit in einer Maßnahme zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Und da gibt es zu Beginn immer allerhand Fragebögen, in denen abgeklappert wird, was so die Zusatzlasten sind, die einer zur Langzeitarbeitslosigkeit noch so mitbringt. Das können Alkoholprobleme sein oder starker Zigarettenkonsum oder andere Süchte, Essstörungen, Schulden, Vorstrafen und so weiter. Schlechte Angewohnheiten auch. Das sind also jetzt nicht Nasepopeln in der Öffentlichkeit, sondern so Sachen, die sich auch zu Süchten entwickeln können. Ich habe einfach mal ein deutliches Beispiel genommen, ja? Also Sachen, die extrem ungesund sind, also psychisch zum Beispiel für einen selbst oder für das Umfeld. Langzeitarbeitslosigkeit isoliert. Man ist zum Beispiel nicht müde dann abends, wenn die anderen müde sind, sondern dreht dann erst so richtig auf, was dazu führen kann, dass man dann nicht mehr eingeladen wird, weil man ja dann nicht merkt, dass die anderen ins Bett gehen möchten. Man hat zum Beispiel auch weniger Geld zur Verfügung. Ja, aber ich, ne, obwohl ich langzeitarbeitslos bin, habe ein stabiles soziales Netz mit warmherzigen Beziehungen, mit Menschen, die mich mit Liebe und Kritik weiterbringen wollen. Und die vielen schlechten Dinge nicht zu haben, dafür die guten aber doch, das ist nicht selbstverständlich, sondern ein Zeichen seiner Gnade. Wo wäre ich ohne Gott? Und wie glücklich kann ich sein, dass ich zu ihm gehöre? Genau, Vers 6. Nur ein Wort sprach er, und der Himmel wurde geschaffen. Sonne, Mond und Sterne entstanden, als er es befahl. Das Wasser am Himmel hat er in Wolken gefasst und die Ozeane in riesige Becken gesammelt. Die ganze Welt soll den Herrn achten, alle Bewohner der Erde sollen ihn ehren. Denn seinem Wort gehorchen die Elemente. Er hat die Erde geschaffen in seinem Wort. So, Elemente, das sind gerade nicht die chemischen kleinen Dinger, die unser Chemielehrer alle mit Vornamen kennt, sondern Feuer, Wasser, Luft und Erde. Die Dinger, die uns bei Naturkatastrophen um die Ohren fliegen. Also Vulkanausbrüche, Erdbeben, Stürme, Hochwasser, Waldbrände, Klimaerwärmung und so. Gewaltige Kräfte, denen wir Menschen trotz aller Technik ziemlich wehrlos ausgeliefert sind. Tja, und Gott? Er sagt in der finstersten Stunde des Universums, Licht an und es wird hell. Jesus sagt mitten im Unwetter, Sturm, sei still. Und der See ist spiegelglatt. Die Elemente gehorchen ihm, denn sie gehören ihm. Der Herr macht die Vorhaben der Völker zunichte und vereitelt ihre Pläne. Doch was er sich vorgenommen hat, das tut er. Seine Pläne sind gültig für alle Zeit. Ich habe hier Pläne geschrieben in der Elberfelder, in die ich auch geguckt habe, also keine Übersetzung bleibt im Regal, steht Gedanken zweimal. Also die Vorhaben, die Gedanken der Völker und die Gedanken von Gott. Genau. Ich hoffe mal, dass die Elberfelder nah am Urtext ist. Ich wollte es auch noch auf Griechisch und Lateinisch lesen, Was aber dann daran gescheitert ist, dass ich überhaupt kein Wort davon verstehe. In Lateinisch kenne ich nur ein bisschen botanische Wörter. Die kommen in der Bibel nicht vor. Genau. Was er sich also vorgenommen hat, das tut er. Seine Pläne sind gültig für alle Zeit. Wenn wir mal wieder alles vor die Wand gefahren haben, dann packt Gott keinen Plan B aus. Weil er hat keinen Plan B, der braucht keinen Plan B. Plan B, das wäre so die Abwertung von Plan A. Also ein erneuter Anlauf, sitzen bleiben, Restposten, klingt nicht so gut, finde ich. Die nächste Folie bitte. Vers 12. Glücklich ist das Volk, dessen Gott der Herr ist und dass er sich zu seinem Eigentum erwählt hat. Glücklich das Volk, dessen Gott keinen Plan B braucht, weil er eine Umsicht und Übersicht hat, die zu groß ist für unseren kleinen menschlichen Verstand. Der Herr schaut vom Himmel herab und sieht alle Menschen. Von seinem Thron aus sieht er jeden Einzelnen. Er hat ihre Herzen gemacht und weiß um alles, was sie tun. Da sind wir dann wieder bei den Plänen der Menschen. Gott mit der Übersicht weiß, was wir in unseren Köpfen und Herzen haben. Es gibt da dieses christliche Kinderlied. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Da freuen sich die Menschen schon. Denn der Vater im Himmel schaut immer auf dich, denn der Vater im Himmel hat dich lieb. Ich kenne Menschen, bei denen ist in der Erziehung diese dritte Zeile, denn der Vater im Himmel hat dich lieb, völlig untergegangen. Die sind aufgewachsen mit einem Gott, der alles sieht und mitkriegt, was du hörst, was du guckst und sich dann sein Urteil bildet und dich danach ganz sicher nicht mehr lieb hat. Und das Lied geht ja noch weiter. Also das Auge hat ja den Vorteil, man macht es zu und sieht nichts mehr. Aber das Lied, pass auf, kleines Ohr, was du hörst, pass auf, kleine Stirn, was du denkst. Wie soll man denn das Denken und das Hören abstellen? Das geht doch gar nicht. Und wir leben in einer Welt, die ziemlich beschissen sein kann. Wer von uns schafft es, immer nur reine, saubere Gedanken zu haben? Sowas kann einen wahnsinnig machen und in extreme Ängste stürzen. Egal, was du machst oder lässt, egal, was von außen auf dich einströmt, der Gott im Himmel kriegt es mit, der hat nie Urlaub. Und dann schreibt er alle deine Vergehen in ein dickes Buch oder auf eine dicke Festplatte, je nachdem, und am Ende wird abgerechnet. Zum Glück ist es mit unserem Gott nicht so. Nochmal zur Erinnerung, Vers 12. Glücklich ist das Volk, dessen Gott der Herr ist und dass er sich zu seinem Eigentum erwählt hat. Der Psalmschreiber hat erkannt, dass Gott gut ist. Sind die Wörter vielleicht deswegen so ähnlich, weil Gott gut ist? Überall in den Psalmen wird seine Güte und Gnade gelobt. Er salbt mein Haupt mit Öl und mein Becher fließt über. Vers 16. Ein Herrscher siegt nicht durch die Größe seines Heeres. Kein Soldat kehrt heil aus der Schlacht zurück, nur weil er so stark ist. Für Fußballfreunde, Geld schießt keine Tore. Das stellt der Rest der Liga meist etwas hämisch fest, wenn der FC Bayern verliert. Was jetzt natürlich nicht so ist, schlechtes Beispiel. Du kannst die tollste Mannschaft haben, aber das ist nicht die Garantie für die Meisterschaft. Vers 17. Nee, es hilft nicht. Vers 17. Selbst dein Pferd kann dir nicht den Sieg verschaffen. Mit all seiner Kraft kann es dir nicht helfen. Für Autofahrer. Nicht mal dein nagelneuer SUV mit allen Sicherheitssystemen kann dich vor einem Unfall schützen, wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt. Pferd, habe ich gelernt, ist im Altertum die Allzweckfernwaffe gewesen. Erstens hat es einen schnell von A nach B gebracht und zweitens konnte man das dann vor einen Wagen spannen und auf diesem Wagen hatte neben dem Lenker, also Kutscher, wie die Leute heißen, auch noch ein Bogenschütze Platz und der war dann die Fernwaffe Nummer 2. Am Wagen konnte man diverse Klingen befestigen, die dann rechts und links alles niedergemäht haben. Und wer möchte gerne von einem Pferd überrannt werden? Also Pferd und Wagen mit Bogenschützen drauf war unschlagbar. Und ein König mit vielen Pferden und Wagen hatte auf ebener Fläche einen großen Vorteil gegenüber den Leuten, die halt weniger Pferde und Wagen hatten. So. Und deswegen hat nämlich der Pharao das Volk Israel, als sie aus Ägypten ausgezogen sind, mit Pferden und Wagen verfolgt, auf denen seine Elitetruppen waren. Und wir wissen ja, die sind dann alle im Roten Meer oder wo auch immer untergegangen, sodass der Pharao eigentlich noch eine 11. Plage erlebt hat, nach den 10, die er vorher schon hatte. Bei Vers 18 geht es weiter. Der Herr aber beschützt alle, die ihm gehorchen und auf seine Gnade vertrauen. Er bewahrt sie vor dem Tod und hält sie in der Hungersnot am Leben. Wir setzen unsere Hoffnung auf den Herrn. Er steht uns bei, ja, er beschützt uns. Er füllt unsere Herzen mit Freude. Wir vertrauen ihm, dem heiligen Gott. Wir vertrauen ihm. Das ist ein Lernprozess, das kommt nicht von selbst. In einer Beziehung lernt man sich kennen und kann sich dann besser einschätzen irgendwann und lernt, wie das Gegenüber so tickt in Not und Hunger, Tod und Hungersnot oder auch im ganz normalen Alltag. Und wenn es sich vertrauenswürdig benimmt, dann vertraut man einander schließlich. Ja, der letzte Vers noch. Herr, lass uns deine Liebe sehen. Wir hoffen doch auf dich. Was ist hier der Unterschied zu den 21 Versen vorher? Ihr dürft was sagen jetzt. Ha, genau, die Alex weiß es. Da wird nämlich auf einmal Gott selbst angesprochen. So, das Umgekehrte, was nämlich passiert ist, als Gott mich angesprochen hat, das muss ich dir jetzt auch noch erzählen, weil ich nämlich, als ich die Predigt vorbereitet habe, war dieses Attentat in Spanien und weil ich mir das nicht den ganzen Abend anhören wollte, habe ich eine Predigt gehört, nämlich ausgerechnet die Predigt, die Wolfgang gerade eben auch noch erwähnt hat, die mit dem Beten und mit der stille Zeit und so weiter. Deswegen passt das eigentlich ganz gut. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und also auch habe also gelernt, dass also Bibellese und stille Zeit und so weiter alles wahnsinnig wichtig ist. Und in der Jungschar gab es also diese kleinen Heftchen, diese Bibelleseheftchen, Guter Start. Kennt die einer von euch? Hervorragend. Für die anderen erkläre ich das gerade. Das sind so kleine Heftchen, so A6-Format, also größer können die nicht gewesen sein. Und mit Datum für jeden Tag eins. Eine Anleitung mit ein paar Bibelstellen und ein bisschen Text. Und in den Jungschar-Freizeiten haben wir die morgens gemeinsam gemacht. Und mein Heft war immer ganz außergewöhnlich in der Runde von den vielen Heften, weil das hatte keine Knicke, keine Eselsohren, keine Saftflecken, kein einziges unterstrichenes Wort. Nicht etwa, weil ich so wahnsinnig sorgfältig war, sondern weil ich es nie genutzt habe. Ich habe dann auch immer vor der Freizeit irgendwie schnell die Seite aufgeschlagen und das so umgeknickt auf der Falz, damit das nicht ganz so... hat halt nie geklappt. Genau, aber man lernt ja überall, Bibellese ist so wahnsinnig wichtig und nur durch Bibellese, durch regelmäßige Bibellese wird man ein reifer Christ. Und habe ich also die Zähne zusammengebissen und die Bibel gelesen, weil Jesus soll mich ja trotzdem auch lieb haben. Und ich habe sie jetzt leider zu Hause stehen lassen, aber ihr könnt mich besuchen. Die Bibeln sind sehr bunt angestrichen und sehr zerlesen und viele Lesezeichen drin und so weiter. Es ist auch erstaunlich viel dabei hängen geblieben, muss ich sagen. Trotzdem habe ich sehr viele falsche Wahrheiten über Gott, so in Anführungsstrichen, gelernt. Die haben nicht in der Bibel gestanden, sondern die sind so entweder im Umfeld entstanden oder mein Kopf hat die einfach falsch zusammengesetzt. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht erinnerst du dich an meine letzte Predigt hier, da ging es um Formen von Wahrheiten und halt auch falsche Wahrheiten. Und diese falschen Wahrheiten über Gott, die habe ich halt sehr lange in meinem Kopf mit herumgetragen. Und habe zum Beispiel auch gelernt, wie beten geht. Beten, da setzt man sich hin, so im Stuhlkreis mit mehreren, und beugt sich vor und macht die Augen zu und faltet die Hände. Leider habe ich, sobald ich die Augen zu hatte in solchen Gruppen, alles überdeutlich wahrgenommen. Alles, jedes Rascheln und Räuspern und Stuhlbeinrücken, alles super laut gehört. Also an Konzentration aufs Gebet war überhaupt nicht zu denken. Und so war das eigentlich mit allen Sachen. Die haben nicht geklappt, die sind mit der Zeit immer mühsamer geworden. Und außerhalb von Freizeiten habe ich das sowieso nie gemacht. Erstaunlicherweise beneiden mich heutzutage Leute um meine enge Beziehung zu Gott, wo das ja eigentlich gar nicht sein kann, weil ich ja nie eine Bibel lese, und außer ich muss gerade eine Predigt vorbereiten oder eine Glückwunsch-Grußkarte schreiben. Dann gucke ich da doch mal rein, aber sonst nie. Also es ist wirklich nicht Bestandteil meines Lebens. Trotzdem redet er ja zu mir, und wir haben gemeinsame Lieder, und wenn ich erzähle, wie ich zu meinem Auto gekommen bin und dass ich gelegentlich Briefumschläge mit viel Geld erhalte und so weiter, das hätten die Leute auch gern. Nicht nur wegen dem Geld, sondern wegen Gott. Wegen dem Geld aber vielleicht auch, ich weiß es nicht. Ja, genau, da frage ich mich also, was die eigentlich meinen mit meiner engen Beziehung zu Gott. Weil stille Zeit und Bibellesen ist ja so gemeinhin, sagt man, die beste Gelegenheit für Gott, Kontakt aufzunehmen mit einem. Und ich habe also eine Weile darüber nachgedacht, im Nachdenken bin ich gut. Und Gott hat mir gezeigt, an welcher Stelle er diesen Bibelleseaktionismus, den ich gemacht habe, einfach unterbrochen hat. Und da weiß ich noch genau, wo das war. Das war am Verse Meer. Das ist so ein Binnengewässer in Seeland, Niederlande. Und ich war da in Urlaub und hatte also einen Klappstuhl und die Bibel dabei und saß am Ufer und hatte die Füße in den sanften Wellen und versuchte zu lesen. Denn auch im Urlaub gibt es Pflichten. Und ich hatte wie immer null Konzentration, nicht mal für halbe Sätze. Also es war an diesem Tag besonders schlimm, ich weiß es noch. Und wenn ich das Satzende gelesen hatte, hatte ich den Anfang schon wieder vergessen. Und ich habe mich bei Gott beschwert. Wenn du willst, dass ich diese Bibel lese, kannst du mir da nicht ein bisschen mehr Konzentration geben? Meine Güte, wie soll ich irgendwas kapieren, wenn ich ständig abgelenkt bin? Und ich habe mit fast allem gerechnet, muss ich sagen. Auch mit so einer Konzentrationswolke, die am Himmel auftaucht und dann so ein Schlauch runter an meinen Kopf und Ventil festschrauben und einmal volltanken. Hätte ich alles wahrscheinlicher gefunden, außer dass Gott mir antwortet. Und er hat mir geantwortet. Er sagte, mein liebes Kind, wenn es dir so eine schreckliche Mühe ist, die Bibel zu lesen, dann lass es doch bitte. Ich so, hä? Wie jetzt? Sowas war mir noch nie passiert. Ich hatte zwar davon gehört, dass Gott spricht in der Bibel, aber dass er sich einen von uns aussucht und mit dem auch spricht, das war mir vorher nie passiert. Ich hatte nie davon gehört. Ich komme halt auch aus so einer Gemeindetradition, wo es keinen Zeugnisteil gibt. So hatten wir nicht. Deswegen wusste ich das nicht. Und das Erstaunliche daran, also das Besondere, neben dem, dass es erstaunlich war, dass er mit mir gesprochen hat, fand ich noch erstaunlicher eigentlich, dass er ausgerechnet mit mir gesprochen hat. Wo ich doch immer so unkonzentriert und abgelenkt gewesen bin und mich nicht konzentriert. Ja, jedenfalls habe ich rückwirkend, weiß ich, dass das also der Wendepunkt gewesen ist. Und da hat es angefangen, dass aus der Pflichtbeziehung eine lebendige Beziehung geworden ist. Das hat sehr lange gedauert insgesamt und es ging auch längst nicht nur bergauf. Ich musste ja zwischendurch auch noch einen Burnout kriegen und habe in der Zeit Gott überhaupt nicht über den Weg getraut. Das war also schon deswegen eine schlimme Zeit. Aber danach hatte ich dann also durch sehr viel Zeit und gute Seelsorger und so weiter sehr viel falsches Wissen aussortieren können über ihn. Trotzdem blieb da immer noch dieser Bibelleseschaden. Aber mein Glück ist ja die Tageslosung, das Glück, zu Gott zu gehören. Ich kenne den Klang seiner Stimme, weil er einfach sehr viel mit mir spricht. Und dadurch kann ich aussortieren, was sagt er und was ist nicht von ihm, selbst wenn ich nicht in der Bibel lese. Wenn mir jetzt also irgendjemand sagt, so, Gott hat dir gesagt, du sollst dein Auto verkaufen und alles Geld abgeben und unter der Brücke wohnen, dann kann ich genau unterscheiden, will er das wirklich oder will das die Person? Weshalb auch immer, ich weiß es nicht. Wichtig ist das auch, wenn es so prophetische Rede gibt, dass es gibt ja schon mal so Übungen irgendwie, dass sich dann zwei oder drei Leute zusammenstellen und dann so prophetische Rede geübt wird. Und Gott nutzt nämlich tatsächlich auch immer noch den Umweg über andere Leute Hirn, um mir was mitzuteilen, was ein bisschen umständlich ist, aber er möchte das so machen. Und Stellenweise sind da sehr intime Sachen bei rübergekommen, aber der Bote weiß ja von nichts. Ja, das hier ist übrigens keine Werbeveranstaltung dafür, wie toll meine Beziehung mit Gott ist, sondern es ist eine Werbeveranstaltung dafür, wie toll deine Beziehung mit Gott sein könnte. Die könnte genauso toll sein oder vielleicht noch toller, was weiß er nicht. Er will nämlich keine Pflichterfüllung, sondern er will Beziehung. Wenn du diese 6 Minuten, 3 Minuten Bibel lese, wie war das? 2 Minuten beten, 1 Minute Stille. Wenn das dich näher zu Gott bringt, gut. Oder wenn es dich näher zu Gott bringt, irgendwie zwischen 5 und 6 morgens aufzustehen und dann zu lesen, weil es nur dann ruhig ist im Haus und im Kopf, dann ist das auch sehr gut, dann mach das. Also meinen Respekt hast du. Aber es ist halt kein Zwang. So, wenn das nicht bei dir funktioniert, dann brich dir bitte keinen ab, weil Gott möchte keine Pflichtbeziehung. Mich hat mal ein Nichtchrist gefragt, wie viel ich bete. So 1 Stunde, 2, 5, gar nicht. Und ich konnte es dem wirklich nicht sagen. Nicht irgendwie in Tageszeiten fassen und auch nicht in Minuten fassen. Es ging einfach nicht, weil Gott und ich eigentlich so ein stundenlanges Telefonat miteinander führen. Und in dem Telefonat gibt es dann auch mal Pausen, wenn einer zum Klo geht oder sich gerade was essen machen muss oder sonst irgendwas. Wir reden auch nicht die ganze Zeit nur schwerwiegende Sachen, sondern ganz normale Alltagskram. Übrigens ist mir aufgefallen, ich sage ja die ganze Zeit, Gott hätte mir dies und das gesagt. Aber erstaunlicherweise spreche ich ihn immer mit Jesus an. Und das ist der ganz große Vorteil am dreieinigen Gott. Man kann sich täglich neu aussuchen, mit wem man eigentlich reden möchte. So, er sagt zum Beispiel, geh mal nach Hause, es gibt gleich Regen. Oder vergiss nicht, gegen Mehltau zu spritzen. Oder du musst jetzt los, sonst kommst du zu spät. Und ich sage dann so Sachen wie, kannst du mir bitte einen Parkplatz freihalten, da an der bestimmten Stelle? Oder kannst du die Zeit anhalten? Also 5 Minuten würden mir schon reichen. Erinner mich doch bitte morgen nochmal daran, ich habe jetzt keinen Zettel. Sag mal, Gott, du weißt doch immer alles. Wo ist die rote Kombizange? Oder das Ladekabel? Oder der Türschlossenteiser? Oder auch sehr beliebt, hör mal Jesus, du warst doch Handwerker. Kannst du mir mal helfen? Manchmal sagt er aber auch so Sachen wie, hey, wach mal auf, du musst ganz dringend für den Dingens beten. Das kommt auch vor. Und dann gibt es natürlich auch noch die Highlights, also so die großen Liebesbekundungen, ja, dass ich zum Beispiel mich auf irgendjemand verlassen habe, dass er mir hilft oder so, und dann ist dieser jemand nicht gekommen oder aus Gründen und ich bin total sauer oder enttäuscht. Und dann läuft im Radio so eine Schnulze von Rod Stewart zum Beispiel, Have I told you, lady, that I love you? Das lenkt mich dann derart vom Ärgern ab, dass ich mich überhaupt nicht mehr ärgern kann. Weil er nutzt nämlich meine Ablenkung auch für seine Zwecke. Habt ihr etwa noch nie von der Geistesgabe der Ablenkung gehört? Die habe ich definitiv in vollem Ausmaß. Ja, einmal ist es sogar passiert, da war ich hundemüde und es war schon wahnsinnig spät und ich lag im Bett und konnte nicht einschlafen und dann war ich endlich über diese Schwelle hinübergetreten und dann rüttelt der mich wach und ich so, ey Gott, was ist denn jetzt schon wieder los? Und er sagt, ich wollte dir dringend noch mitteilen, dass ich dich lieb habe. Und ich so im Halbschlaf, ich hab dich auch lieb, wieder eingepennt. Ja, genau. Ich frag dich, willst du das auch? Willst du auch nachts von deinem Gott wachgerüttelt werden, weil er dir noch mitteilen muss, dass er dich lieb hat? Er will das auf jeden Fall. Und wenn du das auch willst, will ich am Schluss gerne für dich beten. Und das tun auch noch folgende Menschen für dich. Das ist jetzt die Beta-Folie, die wir gar nicht haben. Also der Daniel und die Alex wollen auch mitbeten. Und ansonsten frag einfach durch, wer auch noch für dich beten möchte. Es finden sich ganz sicher Menschen. Ja, ich danke für die Aufmerksamkeit. Jetzt gibt es Musik.